erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Kohlendioxidspeicherungsgesetzes sowie erste Beratung des von der Fraktion der CDU-CSU eingebrachten Entwurfs eines CO2-Exportermöglichungsgesetzes und Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU-CSU mit dem Titel Potenziale der CO2-Abscheidung und Speicherung und CO2-Nutzung entfesseln und Hürden konsequent aus dem Weg räumen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Bitte zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Anders als in anderen europäischen Ländern ist die Debatte über CO2-Abscheidung und Speicherung in Deutschland ganz lange schiefgegangen. Und das hat einen Grund, den ich damals live erlebt habe. Es war in den Nullerjahren und ich war frisch gewählter Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein, als Folgendes passierte. Auf einmal standen Männer in Anzügen auf den Koppeln der Bauern mit großen Rohren und Vermessungsrohren. Und als die Bauern rausgegangen sind und fragten, was machst du auf meinem Grundstück, haben die gesagt, gute Nachricht für euch, wir bauen euch hier eine CO2-Speicherverpressanlage. Diese sollte CO2 aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Kohlekraftwerk Datteln, über 750 Kilometer nach Schleswig-Holstein bringen. Und die Bauern haben sie von der Koppel gejagt, im Grunde. Dadurch ist die Diskussion, jedenfalls in meinem Bundesland, völlig verunglückt. Niemand war dafür. Die Bauern nicht, die CDU nicht, die SPD nicht, der SSW nicht, die Grünen nicht. Warum? Weil wir Alternativen hatten zu Kohlekraftwerken. Heute, viele Jahre später, stellt sich die Debatte anders dar. Aus vier verschiedenen Gründen. Deutschland steigt aus der Kohle aus. Entsprechend liegt der Gesetzentwurf auch keine Abscheidung für CO2 aus Kohlekraftwerken vor, weil wir dafür die Alternativen, die damals hochgehalten wurden, aufbauen bzw. aufgebaut haben. Zweitens, für andere industrielle Bereiche gibt es keine Alternativen. Die sogenannten hard-to-abate, also schwer zu dekarbonisierenden Sektoren, sind bisher nicht möglich, klimaneutral zu machen, vor allem die Zementwirtschaft. Es gibt also keine andere Alternative. Drittens, die Technik ist erprobt und sie ist reif und sie ist sicher. Und viertens, die Zeit ist abgelaufen. Wir haben keine weiteren 15 oder 20 Jahre Zeit zu überlegen, ob uns nicht doch noch was Besseres einfällt. Die globale Erderwärmung grassiert, und wir müssen jetzt die Technik nehmen, die verfügbar ist, und es ist eine sichere Technik. So legt die Bundesregierung einen sowohl differenzierten wie pragmatischen Gesetzentwurf vor, der industrie- und wirtschaftspolitisch ein Meilenstein ist, weil natürlich es nicht verboten gewesen wäre, diese Erkenntnis, dass sich etwas verändert hat, auch schon in der Großen Koalition umzusetzen. Allein, wie so viele andere Dinge, sie wurden nicht angepackt, vielleicht aus Angst vor der öffentlichen Debatte, vielleicht auch, weil man geglaubt hat, was in den Nullerjahren richtig war, muss in den 20er oder 30er Jahren immer noch richtig sein. Es ist auch ein klimapolitischer Meilenstein, wie gesagt, weil in diesen Hard-to-Abate-Sektoren keine andere Alternative da ist. Und sie wird jetzt genutzt, um auch diese Sektoren klimaneutral zu machen. Der Gesetzentwurf sieht einen schnellen Hochlauf der Infrastruktur vor. Die Infrastruktur soll unter das öffentliche Interesse und den Klimaschutz gebündelt werden. So schlagen wir es jedenfalls vor. Die Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen beschleunigt ablaufen. Und Deutschland soll natürlich nicht im Sinne von not in my backyard sagen, jetzt machen wir es, aber bestimmt nicht bei uns. Deswegen schlagen wir mit Rücksicht auf die öffentliche Debatte und weil es die anderen Länder tun, ebenfalls vor, erst einmal nur offshore, also auf der Hohen See, zu erlauben, CO2 zu verpressen. Wenn Bundesländer allerdings sagen wollen, wir sind bereit, wir wollen das gerne bei uns tun, und dann haben sie die Möglichkeit, das lokal zu steuern, gibt es eine Opt-in-Möglichkeit, sodass es den Bundesländern freigestellt ist, das bei sich selbst zu machen. Das verhindert, dass NRW beschließt, Schleswig-Holstein soll jetzt CO2 nehmen. Das würde verhindern, dass Bayern beschließt, wir brauchen etwas, aber es muss nach Niedersachsen gehen. Es gibt aber den Ländern umgekehrt die Möglichkeit, auf dem eigenen Gebiet, auf der eigenen Gebietskörperschaft die Verantwortung zu übernehmen wenn Sie es denn gerne wollen. Ich hoffe auf zügige Beratung und auf Unterstützung für den, ich will es sagen, tatsächlich wirtschafts-, industriepolitisch und klimapolitisch großen Schritt nach vorne. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Dr. Thomas Gebhardt das Wort.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, worüber beraten wir heute? Es geht darum, wie ermöglichen wir, dass CO2, das als Abfallprodukt in der Industrie entsteht, nicht einfach in die Luft geblasen wird, sondern abgeschieden, transportiert, eingelagert. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein, um unser Ziel zu erreichen, nämlich ein starkes Industrieland zu bleiben und gleichzeitig Schritt für Schritt klimaneutral zu werden. Wir von der CDU haben in dieser Wahlperiode Vorschläge gemacht, wie wir weitere Schritte auf diesem Weg gehen können. Wir haben viele Vorschläge gemacht, auch in diesem Bereich, wie wir es schaffen können, starke Wirtschaft und Klimaschutz in Einklang zu bringen. Und das geht mit Hilfe marktwirtschaftlicher Instrumente, es geht mit Hilfe technologischer Innovationen. Und das, worüber wir heute reden, nämlich CO2 abzuschalten, das ist eine dieser technologischen Innovationen. Und es muss uns doch klar sein, auch in der Zukunft wird es Bereiche geben, in denen CO2 unweigerlich abgegeben wird. Denken wir beispielsweise an die Abfallverbrennung. Und deswegen brauchen wir genau hierfür Antworten. Und die geben wir. Das, was Sie seitens der Ampel heute vorlegen, das ist ein erster Schritt. Aber ich frage mich, warum kommen Sie mit diesem ersten Schritt erst jetzt, seit wir unsere Initiativen erstmalig hier vorgelegt haben, ist eine ganze Menge Zeit verstrichen. Und ich frage mich, warum bleiben Sie denn bei diesem ersten Schritt stehen? Wir müssten doch jetzt auch gleich den zweiten Schritt mitgehen. Und das heißt, es muss ermöglicht werden, dass CO2 exportiert wird in andere Länder. Denken wir beispielsweise an Norwegen. Und deswegen haben wir hier einen Gesetzentwurf eingebracht und vorgelegt, um dieses internationale Protokoll zu ratifizieren, um genau dies zu ermöglichen. Und meine Damen und Herren, stimmen Sie doch dem einfach zu heute. Sie könnten dieses Thema einfach abhaken, es wäre erledigt. Aber warum einfach nur ablehnen, nur weil es von der Opposition kommt? Das ist schade und eigentlich sehr traurig. Die CDU denkt weiter. Darauf habe ich gewartet. Die CDU, es macht sie nervös, wenn ich es sage, offensichtlich. Also, es macht sie nervös, wenn man sagt, die CDU denkt weiter. Hören Sie mal zu. Die CDU denkt weiter. CO2 ist kein Abfallprodukt. CO2 ist ein Rohstoff für neue Produkte, zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe. Meine Damen und Herren, wir gehen einen Schritt weiter. Wir sagen, wir wollen eine echte CO2-Kreislaufwirtschaft. Das wäre ein Schritt nach vorne. Und wir haben ein riesiges wirtschaftliches Potenzial übrigens in diesem Bereich. Und das wäre ein Weg, um starke Wirtschaft und Klimaschutz in wirklichen Einklang zu bringen. Aber, meine Damen und Herren, Ihr Gesetzentwurf geht nur einen ersten Schritt. Und wir dürfen alle miteinander gespannt sein, ob Sie am Ende dieses parlamentarischen Prozesses diesen Weg überhaupt gehen. Denn es ist ein typisches Beispiel für die Ampel. Noch am Tag, als sich das Kabinett damit befasst hat, gingen die ersten Stimmen los aus den Reihen von SPD und Grüne, die gesagt haben, wir wollen das eigentlich nicht, es geht uns zu weit. Also, wir dürfen gespannt sein, ob Sie am Ende hier im Parlament dieses Gesetz tatsächlich beschließen werden und ob Sie es schaffen, Ihre Uneinigkeit auch an dieser Stelle zu überwinden. Herzlichen Dank.
Das Wort hat der Kollege Helmut Klebank für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Dr. Gebhardt, Ihre Bemerkung, die CDU denkt weiter, hat mich tatsächlich für einen Moment ein bisschen nervös gemacht. Und Ihre nachfolgenden Ausführungen haben es auch nur bedingt wieder einsammeln können. Denn Ihr Hinweis auf die E-Fuels ist geradezu symptomatisch. Denn da landet am Ende das CO2 ja auch wieder in der Atmosphäre. Das heißt, wir reden nicht über eine dauerhafte Einspeicherung, sondern nur über einen Zwischenschritt. Und das kann nicht das Ziel sein, wenn wir über Null Emissionen reden. Der Klimawandel, liebe Kolleginnen und Kollegen, schreitet schneller voran. Vielleicht noch mal ein Beispiel. Der Thwaites-Gletscher in der Antarktis, der sogenannte Weltuntergangsgletscher, taut wohl doch schneller ab, als wir alle denken. Und der Hintergrund ist, dass wenn die Gletscherzunge abbricht, und das scheinen neue Ergebnisse zu bestätigen, dann rutscht die gesamte Gletschermasse nach ins Meer. Und wir haben mit einem Meeresspiegelanstieg von rund 60 Zentimetern zu rechnen, so jedenfalls die Schätzungen. Dazu kommt das Grönlandeis, dazu kommen die Gebirgsgletscher. Und das würde ich mal sagen, anders als die extrem rechte Seite hier des Parlaments, würde ich sagen, das ist eine wirklich veritable Bedrohung unserer gesamten deutschen Küstenlinie. Natürlich global, aber auch unserer Küstenlinie. Und das ist absolut ernst zu nehmen, meine Damen und Herren.
Kollege Klebank, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Abgeordneten Hilse?
Aus Zeitgründen nein, danke. Es gibt eine einzige wirksame Methode, das noch auszubremsen, / einzudämmen bzw. vielleicht am Ende zum Stoppen zu bringen. Und diese Methode heißt, die Emissionen zu reduzieren, und zwar auf Null zu reduzieren und am Ende weiteres CO2 aus der Atmosphäre zu entnehmen. Und hier lohnt es sich, einen Moment genauer hinzuschauen, denn das sind im Prinzip zwei verschiedene Wege, und wir müssen sie hier tatsächlich differenzieren. Die eine Möglichkeit und aus meiner Sicht die viel wichtigere als das, was wir heute diskutieren, ist, CO2-Entstehung zu vermeiden. Wenn wir über Emissionsvermeidung reden, dann reden wir darüber, die CO2-Entstehung zu vermeiden. Da brauchen wir auch dann nicht mehr darüber reden, wo wir es einlagern. Und der andere Punkt, das hat der Bundeswirtschaftsminister ausgeführt, es gibt Bereiche, wo uns das nicht gelingen wird. Und hier ist tatsächlich Abscheidung und Einspeicherung ein Weg. Aber ich betone, es ist nicht der einzige, und das führen Sie in den Unterlagen ja auch aus. Die Verwendung, Herr Dr. Gebhardt hat es gesagt, das war der andere Teil, der mich dann wieder ein bisschen sozusagen eingesammelt hat. Natürlich muss die Verwendung der Rohstoff Kohlenstoff, der muss im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft gesichert sein als Rohstoff für unsere Industrie, für viele, viele Anwendungen. Und deswegen ist es wichtig, diese Unterscheidung noch mal zu machen. Es geht um die Vermeidung von Entstehung von CO2. Und da reden wir über, nach allgemeiner Annahme, über 90-95% der derzeitigen Emissionen, die auf diesem Wege eingespart werden könnten, meine Damen und Herren. Reden wir ganz kurz über die unvermeidbaren Restemissionen. Das kann ich relativ kurz machen. Zement, hier ist es ein chemischer Prozess, ein Umwandlungsprozess, der das CO2 freisetzt, das ist klar. Abfallverbrennung würde ich schon mal wieder ein kleines Fragezeichen dran machen. Denn wir haben ja gerade vorher über die Kreislaufwirtschaft gesprochen. Das heißt, was heute Abfall ist, eine Abfalleigenschaft hat, wird zukünftig Rohstoff sein. Und das heißt, auch da, selbst wenn wir da jetzt mit einsteigen sollten, sage ich mal vorsichtig, selbst da würde ich ein Fragezeichen dran machen. Denn im Prinzip ist es technologisch bereits heute eigentlich vermeidbar. Noch ein Wort zur Kohleverstromung. Der Ausstieg ist da. Und auch hier wundere ich mich über die Signale aus der Union, auch darüber durchaus mal nachzudenken. Herr Grundmann, wir haben das ja öfter schon diskutiert, aber ich sehe das überhaupt nicht. Das wäre tatsächlich eine manifeste Fehlentwicklung, ein manifester Lock-in-Effekt, der nur versuchen würde, diese Entwicklung fortzuschreiben. Das kann aus unserer Sicht überhaupt nicht sein. Und da bin ich bei den Gaskraftwerken. Auch hier sollte man mal drüber nachdenken, ob nicht CCS im Verbindung mit Gaskraftwerken nicht sogar geeignet ist, Herr Bundeswirtschaftsminister, den Wasserstoffhochlauf zumindest auszubremsen. Denn die sollen ja so schnell wie möglich auf Wasserstoff umgestellt werden. Also was macht das an der Stelle für einen Sinn? Wir lehnen das jedenfalls ab. Das heißt, in diesen Bereichen kann es keine Förderung geben. Wir raten allen dringend ab, darin zu investieren. Denn dieses CCS, diese Einlagerung, ist kein Allheilmittel. Es gibt zahlreiche Risiken. Ich will sie nicht überbewerten, aber zumindest muss man auch mal darüber sprechen, dass es eben keine Wundertechnologie ist. Wir reden über hohe Energiebedarfe. Wir reden darüber, dass die Abscheidung immer unvollständig ist. Es bleiben auch dabei Restemissionen, die in die Atmosphäre gelangen. Wir reden bei der Speicherung im Meer über mögliche Leckagen. Wir reden über die Ökosysteme. Und an Land reden wir über, man höre und staune, Trinkwasserschutz. Es geht auch um unsere Trinkwasserkörper. Und wie die belastet sind, das, glaube ich, haben inzwischen alle mitbekommen. Das heißt, im Ergebnis langfristig bei den Bedarfen, die unsere Wirtschaft an Kohlenstoff haben wird, allein die chemische Industrie 20 Millionen Tonnen Kohlenstoff pro Jahr. Gibt es eigentlich mittel- bis langfristig keine Alternative zur Kreislaufwirtschaft? Und das muss das Ziel sein, meine Damen und Herren. Deswegen bin ich erst mal zufrieden, dass auch zumindest im Transportbereich zum Zwecke der Verwendung da eine Bresche mal geschlagen worden ist. Ich sage aber auch an der Stelle, auch hier müssen wir aufpassen, dass es keine Fehlentwicklung gibt, keine Fehlanreize. Wir müssen den Pfad halten, sonst werden wir den Klimaschutz nicht schaffen. Vielen Dank.
Der Abgeordnete Hilse hat das Wort zu einer Kurzintervention.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Herr Gliwanke, ich schätze Sie eigentlich sehr als sachlichen Abgeordneten, der also keine Ausfälle ideologischer Art hier im Parlament bisher hatte. Ich wollte Sie bloß darauf hinweisen, dass erstens es noch nie aus meiner Sicht und oder aus, nach meinem Kenntnisstand vorgekommen ist, dass wenn Schelfeis abbricht, also Eis, was quasi auf der Wasseroberfläche lagert, dann die gesamte Eisfläche eines Gletschers hinterherrutscht. Das ist das Erste. Zweitens, wie Sie vielleicht gelesen haben, Sie sind ein interessierter Mensch, deswegen glaube ich es, dass also vor einigen Wochen also Eisbohrkerne zutage gefördert haben, dass unter dem Eisschild in Grönland quasi, da wurden Pflanzenteile gefunden, Sporen gefunden, Samen gefunden und so weiter und so fort. Das heißt, das Grönland war auch schon mal komplett eisfrei. Und selbst die Wissenschaftler, die also sehr viel Angst haben oder Angst schüren, nenne ich es jetzt mal, die gehen also nicht davon aus, dass der Grönlandgletscher abschmelzen wird. Also ich wollte damit bloß sagen, es gab schon immer, das wissen Sie wahrscheinlich auch selbst, einen Klimawandel, wo es schon viel wärmer war als heute und die Erde ist also nicht verbrannt und damals hat auch Flora und Fauna gute Bedingungen gehabt. Also es wäre schön, wenn Sie diese Angst vielleicht in Zukunft nicht so sehr verbreiten.
Sie haben das Wort zur Erwiderung.
Ja, vielen Dank, Hört man mich? Ja. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Hilse, weil es mir die Gelegenheit gibt, noch mal die Zusammenhänge ein bisschen zu erläutern. Der erste Punkt ist, mich macht es etwas staunen, dass Sie uns vorwerfen, Ängste zu schüren, wo man eher den Eindruck hat, dass aus Ihrem Umfeld das tagtäglich passiert, wenn auch mit anderen Themen. Aber da bin ich schon ein bisschen erstaunt. Der zweite Punkt ist, ich will diese Sache mit dem Thwaites-Gletscher gerne noch mal kurz erläutern. Die nähere Analyse hat gezeigt, dass diese Gletscherzunge unter Wasser auf einem Felsenplateau aufsetzt und damit sozusagen gemeinsam mit dieser unterirdischen topografischen Konstellation sozusagen das Abrutschen des auf der Landfläche der Antarktis liegenden Gletschermasse bremst. So, jetzt ist es so, dass der Gletscher von unten her schmilzt, also diese Gletscherzunge schmilzt von unten her und diese Verbindung zwischen unterseeischem Fels und Gletscherzunge, die löst sich langsam auf. Dadurch passieren zwei Dinge. Einerseits gelangt Meerwasser unter diese Gletscherzunge, warmes Meerwasser, das sozusagen für die Erwärmung verantwortlich ist und gleichzeitig wird diese Bremswirkung aufgehoben. Und wenn dadurch diese Instabilität die Gletscherzunge zerbricht und sich auflöst und ins Meer sozusagen wegbewegt, dann steigt der Meeresspiegel nicht an. Aber die Bremswirkung ist weg. Und damit haben die Gletschermassen, die dahinterliegenden Gletschermassen, die jetzt auf Land aufliegen, im Grunde freie Fahrt. Und wenn die ins Meer rutschen, dann steigt entsprechend der Meeresspiegel an. Das ist der Unterschied. Zur dritten Frage, Grönlandeis. Ja, das stimmt. Wir hatten da aber ganz andere Meeresspiegel, viel höhere Meeresspiegel. Und wir können uns alle vorstellen, was 1, 2, 3 oder mehr Meter. Und wir reden hier über diese Dimensionen. Und wenn auch erst im Laufe der Zeit mit den Küstenlinien weltweit anrichtet, was es mit einer Hafeninfrastruktur auch schon über die Zeit während des Anstieges anrichtet. Es ist also eine Bedrohung für die Menschheit insgesamt, und ich finde, wir sollten sie ernst nehmen. Vielen Dank.
Wir fahren fort. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Rainer Kraft für die AfD-Fraktion.
Ja, sehr geehrte Präsidentin, werte Kollegen, Herr Klebank, wenn Sie wollen, dass nicht noch mehr CO2 emittiert ist, dann sollten Sie vielleicht akzeptieren, dass wir Kernkraftwerke betreiben, anstatt uns in den Bau von mehreren Dutzend Gaskraftwerken in Deutschland zu unterhalten. Dann würden wir weniger CO2 emittieren. Ansonsten sollte man davon schweigen. Es war eine heiße Sommernacht am 21. August 1986, als die Bewohner mehrerer Dörfer in Nordkamerun in der Nähe des Niossees ein fernes Grollen vernahmen. Kurz darauf verloren die Menschen, die sich noch nicht schlafen gelegt hatten, das Bewusstsein. 1746 von ihnen würden nie wieder erwachen. Sie erstickten in einer 100 bis 300.000 Tonnen schweren Wolke aus Kohlendioxid, die sich 25 Kilometer landeinwärts wälzte und erbarmungslos alles erstickte: Mensch, Vieh, das gesamte Ökosystem. Die Katastrophe des Niossees wurde durch unkontrolliertes Ausgasen von Kohlendioxid aus dem durch vulkanische Aktivität mit CO2 übersättigten Wasser ausgelöst. Und jetzt liegt uns hier ein Gesetzesentwurf vor, der Millionen Tonnen CO2 in den Boden unter Deutschland und seiner Meere verpressen will. Eine tickende Zeitbombe unter unseren Füßen. Konsequenzen unbekannt. Dafür reduzierte Umweltprüfungs-, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Schnell, nur schnell muss es gehen, um die Klimakuh der Lobbyisten noch zu melken, bevor der ganze Schwindel auffliegt und die Bürger Deutschlands bemerken, dass sie nach Striche und Faden ausgeplündert werden. Aber, und wir haben es gehört, trotz der angeblichen Klimanot wollen Sie wählerisch sein. CO2 aus Kohlekraftwerken, das darf nach Ihrem Gesetz nicht verpresst werden. Dabei ist CO2 doch CO2, oder? Sie behaupten mit diesem Verbot, das Klima zu schützen, weil Kohlekraftwerke böses Teufelszeug sind. Gleichzeitig sind im ersten Halbjahr 2024 weltweit rund 30 Gigawatt an Kohlekraftwerksleistung ans Netz gegangen, 97% davon in Indien und China. Sie wollen mit einem Sieb schöpfen, was die anderen eimerweise ausleeren. Eine irrationale, nutzlose, aber für alle Bürger sündhaft teure Sisyphusarbeit. Indien und China blasen weiterhin ungebremst CO2 aus, und die Bundesregierung zwingt die Wirtschaft in Deutschland zu teuren CO2-Abscheidemaßnahmen. Bis zu 40% energetische Mehrkosten kommen auf die Unternehmen zu, die Sie zu diesem Unfug zwingen wollen. Das Ende jeglicher globaler Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, das Ende unseres Wohlstandes, China und Indien lachen uns aus. US-Präsidentschaftskandidat Trump, der will schon die Ihnen verhassten Autobauer als Filetstücke einer zukünftigen deutschen Konkursmasse in die USA locken. Ihnen ist das, wie wir auch heute Vormittag gehört haben, komplett egal. Im Gegenteil, Sie fallen den deutschen Autobauern ja bei jeder Gelegenheit in den Rücken. Und bereits 2 Millionen Deutsche sind auf Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen. Für ein Viertel der Rentner im Land bedeutet Aufstocken die verzweifelte Suche nach Pfandflaschen. Und Sie, die eine blühende Industrienation in eine Lachnummer mit maroden Brücken, kaputten Straßen, langsamem Internet, grassierender Ausländerkriminalität, permanenten Zugausfällen, miserabler Bildung, dysfunktionaler Justiz und absurd teurem Strom verwandelt haben, Sie wollen jetzt das globale Klima steuern. Das kann doch nicht Ihr verdammter Ernst sein. In Ihrem Wahn wollen Sie nun mit Geld, das Sie nicht haben, in Infrastruktur eingreifen, die Sie nicht verstehen, um Ziele zu erreichen, deren Folgen Sie nicht abschätzen können. Sie möchten sich eine komplett neue Kohlendioxid-Transportinfrastruktur und unterirdische Speicherkomplexe im Festlandsockel gönnen. Und wozu? Um das CO2-Plansäulen einer durch Angst getriebenen Endzeitsekte zu erfüllen. Sie können dieses Spiel ja gerne weiterspielen. Die Landtagswahlen im Osten, die wären dann nur der Anfang gewesen. Sie haben sich dazu entschieden, gegen Deutschland zu arbeiten, und die Konsequenzen müssen Sie nun eben tragen. Es war Ihre Entscheidung, nicht meine, aber ich gönne Ihnen Ihren politischen Niedergang von ganzem Herzen, denn er ist wohl verdient. Und im Übrigen stelle ich fest, Kernkraftwerke stoßen kein CO2 aus und folglich muss gar nichts verpresst werden. Frau Präsidentin.
Das Wort hat der Kollege Olaf Inderbeek für die FDP-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Kraft, ich finde das schon bemerkenswert, dass man sich hier für die Nutzung von Kernenergie ausspricht, die Gefahren beiseite lässt, auch das Entsorgungsproblem völlig verschweigt mit den Gefahren für die Menschen und gleichzeitig sich hinstellt und sagt, dass die Einspeicherung von CO2 aber absolutes Teufelswerk ist. Also ich finde, das ist schon ein Move, den muss man erst mal machen können. Dass wir heute im Deutschen Bundestag die erste Lesung des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes debattieren, ist nicht nur ein Erfolg dieser Regierungskoalition, sondern auch ein Meilenstein für den Klimaschutz in unserem Land. Endlich wollen wir zum Wohl des Klimas auch in Deutschland mit der Zeit gehen und lassen moderne Technologien zu. Wir schaffen mit diesem Gesetz neue Möglichkeiten und Chancen für mehr Klimaschutz. Es wird unseren Instrumentenkasten erweitern. Neben der Vermeidung von Emissionen und den natürlichen Senken wie Meeren, Wäldern und Mooren erkennen wir durch dieses Gesetz auch technische Senken wie die Abscheidung oder den Kreislauf von CO2 als dritten Weg zur Bekämpfung des Klimawandels an. Das Kohlendioxid-Speicherungsgesetz wird somit ein weiterer wichtiger Baustein in der Gesamtarchitektur der deutschen Klimapolitik. Damit verhindern wir ganz konkret, dass mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangt. Das wäre nämlich die Alternative, wenn wir auf diese neue Technologie verzichten. Und auch der Weltklimarat ist der Überzeugung, dass wir diese Technologie zur Erreichung unserer Klimaziele benötigen. Und wer das Zusammenführen von Industriepolitik und modernen Klimaschutz bislang für eine Vision gehalten hat, der wird mit diesem Gesetz auch eines Besseren belehrt. Wir schaffen Chancen, damit emissionsintensive Industrien, die unvermeidbare CO2-Emissionen reduzieren müssen, weiter erfolgreich in Deutschland tätig sein können. Und nicht nur das, wir sorgen darüber hinaus für die Entwicklung einer ganz neuen Branche in Deutschland. Denn mit dem Transport und der Speicherung von CO2 geht auch Wertschöpfung einher. So entstehen natürlich auch Know-how und Arbeitsplätze. Wir schaffen Rahmenbedingungen, um in Zukunftsfähigkeit des Standorts Deutschland zu investieren. Und deswegen ist dieses Gesetz natürlich auch Teil der Wirtschaftswende, die dieses Land so dringend benötigt. Dieses Gesetz wird nicht nur der Türöffner für eine der modernsten Technologien im Klimaschutz, sondern gibt gleichzeitig auch unbedingt notwendige industriepolitische Impulse. Heißt, mehr Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaftswachstum und Wirtschaftspolitik. Und wenn wir uns in Europa und der Welt umsehen, sehen wir, dass viele Staaten diesen Weg schon längst gegangen sind oder die Technologie erfolgreich verwenden oder ihre Nutzung planen. Wir haben also auch eine Verantwortung, diese Technologie bei uns nutzbar zu machen. Wir möchten mit CO2-Speicherung und der in Kreislauf bringen, also CCU, auch in Deutschland unseren Teil zum Schutz des Klimas beitragen. Denn wer dieses Gesetz wirklich ablehnen möchte, muss eine wichtige Frage beantworten. Was ist die Alternative bei unvermeidbaren Emissionen? Entweder die verursachenden Industrien wandern aus Deutschland ab oder das CO2 gerät eben unbegrenzt, ungebremst in die Atmosphäre. Beides wollen wir mit diesem Gesetz verhindern. Denn in Deutschland sollen natürlich bewährte Industriezweige erhalten bleiben, sich weiterentwickeln und ihren Teil zu einer innovativen Klimapolitik beitragen. Und dafür müssen wir neue Wege gesetzlich regeln. Wir wollen, dass in Deutschland investiert wird, und wir wollen, dass unser Land wirtschaftspolitisch bei diesem wichtigen Thema nicht den Anschluss verliert. Da ist dieses Gesetz so notwendig. Diverse Unternehmen stehen schon längst in den Startlöchern und sind bereit, hohe Summen in Deutschland in diese Technologie zu investieren. Doch dafür braucht es eben Investitions- und Planungssicherheit, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Und wir machen Tempo. Wir bauen Hürden ab. Wo immer möglich, gestalten wir den Ausbau der CO2-Infrastruktur so bürokratiearm wie möglich. Und wir wollen effizient sein, denn natürlich sollen alle möglichen Mitnahmeeffekte genutzt werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, ganz speziell Kollege Gebhardt, ich begrüße ja ausdrücklich das neuerdings sehr ausgeprägte Engagement bei diesem Thema. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist nur, wir werden es auch umsetzen und erzählen, vom Erzählen ins Machen kommen. Das heißt übrigens Politik. In Ihrer Regierungsverantwortung haben Sie nur erzählt, das Machen haben Sie leider vergessen. Insofern glaube ich, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Das sollten wir uns alle für unseren politischen Prozess hier merken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dieses Gesetz brauchen und dass wir mit diesem Entwurf auf einem guten Weg sind. Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratungen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Oliver Grundmann das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister Habeck, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nun mittlerweile die fünfte Rede zu diesem Thema hier, zu CCS und CCU im Deutschen Bundestag im Parlament. Denn vor 18 Monaten haben wir als Union unsere grundlegend geänderte Position zu Carbon Capture and Storage und Carbon Capture and Utilization hier eingebracht. Und warum haben wir das getan? Weil sich die klimapolitischen Realitäten fundamental geändert haben. Und schon längst weisen alle Klimaforscher, alle relevanten Klimaforscher darauf hin, ohne CCS geht's nicht. Damit werden wir unsere Klimaziele reißen. Und die Praxis zeigt vor allen Dingen, CCS ist sicher, sie ist erprobt und sie funktioniert vor allen Dingen. Und wir als Union haben das erkannt, haben auch hier dazu gelernt, weil wir auch den Blick über den Tellerrand werfen und mal schauen, wo andere etwas anders machen oder auch besser machen. Und genau diesen Pragmatismus, den haben wir bereits im Januar 2023 von der Ampel hier eingefordert. Und bis heute ist im Grunde außer zahlreichen Stuhlkreisen und endloser Debatten nicht viel passiert. 18 Monate, die wir hätten nutzen können, um Gesetze zu ändern, um Speicherstätten zu erkunden, um Pipelines zu planen und voranzubringen, auch um der Wirtschaft und unseren Nachbarn Vertrauen zu geben. Und stattdessen haben wir, jedenfalls Einzelne hier im Parlament, und heute höre ich so etwas Ähnliches, diese bewährte Technik versucht zu zerreden. Und die Regierung hat zudem dem Verkauf von Wintershall Dea zugestimmt, dem einzigen deutschen Unternehmen, das das Know-how überhaupt hatte, um CO2-Speicherstätten zu erkunden und so etwas als deutsches Unternehmen zu realisieren. Jetzt zumindest die Kehrtwende, mit Ausnahme der FDP. Die FDP war nämlich schon immer dafür. Es waren kluge Kollegen. Wir als Union begrüßen diesen Schritt für CCS und CCU ausdrücklich, denn um klimaneutral zu werden, brauchen wir sowohl den Ausbau der regenerativen Energien als auch CCS und CCU. Denn sonst wird in vielen Industriebereichen es so kommen, dass die Lichter ausgehen, weil CCS der einzige Weg ist beispielsweise, um Zement und Kalk, Müllverbrennung überhaupt klimaneutral hinzubekommen. Oder weil es in manchen Industrien einfach noch zu teuer ist, diese komplett zu defossilisieren. Für Neubauten beispielsweise von großen, gigantischen Chemiewerken etwa, da braucht es Vertrauen und Geld. Und an beiden mangelt es momentan, jedenfalls bei dieser Regierung hier. Und deshalb spannen wir einen Schutzschirm auf, einen Schutzschirm für Arbeitsplätze, Industrie und Klima. Das ist unsere Zielsetzung, was wir hiermit realisieren wollen. Und deshalb bin ich auch dem Bundesminister Habeck, bin ich bei ihm, wenn er sagt, jede Tonne CO2, die nicht in die Atmosphäre gelangt, ist gut für unser Klima. Da bin ich absolut bei Ihnen. Und als ich vor 18 Monaten im Parlament allerdings dafür geworben habe, was musste ich mir da alles anhören? Die Kollegin ist jetzt nicht da. Ich sei naiv, ich wäre im Auftrag der fossilen Drecksindustrie, der schmutzigen Lobby unterwegs. Wir würden nicht mit real existierenden Unternehmen reden. Und wir würden nur fantasieren von Pipelines, von Terminals und von Schiffen. So, Lisa ist nicht hier. Aber was steht denn da drin in eurem Papier? Genau das, was ich eben gerade vorgelesen habe. Und die Notwendigkeit der Technologie wird dort auch beschrieben. Und jetzt mal wieder zum Ernst der Sache zurückzukommen. Norwegen, Großbritannien, Niederlande sind in Europa schon viel weiter als wir. Lichtjahre weiter als wir. Und an der Spitze, da krönen die Dänen. In Dänemark kommt der Kronprinz zur ersten grenzüberschreitenden CO2-Verpressung, um dieses Großereignis, dieses Weltereignis zu würdigen. Und ein Jahr zuvor hat noch seine Mutter, die Königin, auf der Neujahrsansprache allen Wissenschaftlern gedankt, die bei dieser Technologie mitarbeiten können. Und hier werden Dinge zerredet. In Dänemark wurden gerade 5 Onshore-Lizenzen vergeben. Und an dieser Stelle übrigens einen herzlichen Glückwunsch an Annemette Gies und ihr Team. Das ist die Wintershall-Chefin, die dort dieses Team anführt. Ihr habt in Dänemark und in Deutschland einen herausragenden Job gemacht. Und was ihr dort und auch bei uns an Vertrauen geschaffen habt, das ist großartig. Solche Jobs, die machen den Unterschied.
Und wissen Sie, wisst ihr, was das bewirkt? In Dänemark jubeln die Bürgermeister in den Regionen, wo CO2 verpresst wird. Und die Bevölkerung geht mit, weil sie etwas für den Klimaschutz tun und weil sie gleichzeitig damit auch Geld verdienen können. So, währenddessen werden hier im Parlament immer noch, bei der AfD kennen wir es nicht anders und von anderen Kollegen kenne ich es leider auch häufiger nicht anders, werden Unwahrheiten verbreitet und wird die Bevölkerung verunsichert. Und wir verlieren vor allen Dingen Zeit. Während wir hier in Deutschland immer noch nicht das London-Protokoll ratifiziert haben. Das bedeutet, dass wir CO2 überhaupt über Landesgrenzen hinwegbringen können. Die Dänen und die Norweger laden uns ein. Die müssen wissen, welche Pipeline-Durchmesser sie haben. Die brauchen jetzt mal schon seit 2 Jahren die Entscheidung. Wird hier nur weiterhin darüber diskutiert, wie es weitergeht. Und auch ein Wort zu Lock-in-Effekten, das höre ich ja auch immer, diese Lock-in-Effekte, diese schrecklichen. Wenn man die Zahlen kennt, absolut an den Haaren herbeigezogen, CO2-Abscheidung ist eine erprobte Technologie, aber es ist auch eine teure und eine Luxustechnologie, ja. Die ist extrem teuer an der Anschaffung und auch im Unterhalt. Und die Branchen, die das machen wollen, die stehen im Grunde mit dem Rücken an der Wand, weil sie keine Alternative haben. Zementindustrie, nur mal als Beispiel, eine CO2-Abscheideanlage kostet 500 Millionen Euro und der Stromverbrauch vervierfacht sich. Warum macht man das dann? Doch nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil man keine Alternative dazu hat. Und wenn man dann noch Zugtransporte realisieren muss, dann braucht man 2 Ganzzüge pro Tag. Und das verdoppelt mal eben den Zementpreis um das Doppelte. Während man in Dänemark im Übrigen sehr günstige Onshore-Speicherstätten erschließt. Deswegen, welche Industrie tut sich so etwas denn an? Das Gesetz, das Sie hier heute auf den Weg bringen und ich hoffe wenigstens beschließen, öffnet den Spalt ein ganz kleines Stückchen. Und wir werden in den nächsten 18 Monaten dann dafür sorgen, dass sie sich ganz weit öffnet, diese Tür, um einen Klima- und industriepolitischen Schutzschirm für die Arbeitsplätze aufzuspannen. Das ist gut für unser Land. Vielen Dank.
Das Wort hat der Kollege Jörg Cézanne für die Gruppe Die Linke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Bundesregierung will die Speicherung von Kohlendioxid im Untergrund in Deutschland ermöglichen. Nach einem jahrelangen Verbot soll diese Risikotechnologie nun doch ermöglicht werden. Die Linke hält dies für den falschen Weg und lehnt das ab. Bisher löst CCS, also die englischsprachige Abkürzung für Kohlendioxidabscheidung und Speicherung, seine Versprechen nicht ein. Es werden weiterhin große Mengen CO2 emittiert, auch wo solche Anlagen in Betrieb sind. Erfahrungen mit einer sicheren Endlagerung, auch wenn Sie alle hier tapfer das Gegenteil behaupten, mit einer sicheren Endlagerung im industriellen Maßstab bestehen bisher nicht. Deshalb ist es aus unserer Sicht zu riskant, auf diese Technologie zu setzen, als sei sie dasselbe wie Emissionsvermeidung. Nur wenn CO2 gar nicht erst entsteht, stellen wir sicher, dass die Klimakrise aufgehalten werden kann. Auch der Weltklimarat im Übrigen verweist darauf, dass CCS weder nachhaltig ist, weil nämlich nur begrenzt einsetzbar und endlich in der Nutzung, und mit zusätzlichen Risiken verbunden. Von der Logik wäre es eigentlich sinnvoll, erst mal abzuwarten, was an Restemissionen denn möglich bleibt, wofür dann, und dann können wir gerne drüber reden, eine Verpressung möglicherweise der einzige Weg ist. Das andersrum zu machen, ist falsch. Statt CCS in der jetzigen Phase muss auf schnellstmögliche Senkung des Verbrauchs fossiler Stoffe und die Senkung des CO2 Ausstoßes gesetzt werden. Im Übrigen darf ich noch mal darauf hinweisen, dass es doch auch noch einige Debatten und Zweifel gibt, ob die Nutzungskonkurrenz, die in der Deutschen Bucht entsteht, mit Windkraft, mit Naturschutz und noch zusätzlicher unterirdischer Verpressung von CCS, von Kohlendioxid, nicht einfach die Dimensionen des Machbaren übersteigt.
Das Wort hat der Kollege Stefan Seidler.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, lieber Robert Habeck, die Leute bei uns an der Westküste, die haben weiterhin erheblichen Widerstand gegen die unterirdische Speicherung von Kohlendioxid und der SSW. Auch ich habe grundlegende Skepsis gegen CCS oder was CCS betrifft. Und in Dänemark übrigens sind 50% der Menschen auch noch nicht entschieden, ob sie es eine gute Idee finden oder nicht. Mit dem Gesetzentwurf sollen erhebliche Eingriffe in die Umwelt unserer Meere ermöglicht werden und wohlgemerkt in ein Ökosystem, das schon heute unter einem enormen Nutzungsdruck steht. Aus meiner Sicht können solch massive Eingriffe nur dann gerechtfertigt sein, wenn wir ungewollte Folgen für unsere Natur ausschließen können. Und eben diese Sicherheit fehlt uns aus meiner Sicht bei CCS. Jetzt die Verpressung von Unmengen an CO2 rechtlich zu ermöglichen, wäre grob fahrlässig und nicht akzeptabel. Und es ist meine feste Überzeugung, dass wir eine Verpflichtung haben, unsere Gesellschaft voll zu dekarbonisieren. Wir müssen den Klimawandel aufhalten, aber wir sind ebenso verpflichtet, den kommenden Generationen eine intakte Umwelt zu hinterlassen. Und deshalb müssen wir erheblich mehr Geld für Forschung investieren, die uns Wege zur sicheren Reduktion von CO2-Emissionen aufzeigt. Was nicht geht, ist jetzt auf dem schnellen Wege die industrielle Nutzung einer nicht risikofreien und demokratisch inakzeptablen Technologie zu ermöglichen. Für mich gehört dazu, und das ist ganz klar, dass jede Nutzung von CCS in Schleswig-Holstein ausgeschlossen sein muss, insbesondere die im Gesetzentwurf vorgesehene Möglichkeit, durch die Hintertür von CO2-Endlagern an Land oder in der Ostsee. Das sehe ich extrem kritisch. Vielen Dank.
Für die SPD-Fraktion hat Robin Meser-Rosch das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Grundmann, Sie wissen, die Ampel regiert jetzt knapp seit 3 Jahren. Vor dem Hintergrund fand ich Ihren Satz interessant: Dänemark ist Lichtjahre Deutschland voraus. Es ist natürlich schwierig, Längen mit Zeitangaben zu vergleichen, aber wenn jemand Äpfel mit Birnen vergleichen kann, dann vertraue ich da auf die CDU-CSU-Fraktion. Klimawandel ist in vielen Kreisen ein abgenutztes Wort. Rufen wir uns kurz in Erinnerung, wenn wir so weitermachen wie bisher, und das schließt ein, dass wir das erreichen, was wir uns vornehmen, dann verlieren in den kommenden Jahrzehnten über 1,3 Milliarden Menschen ihr Zuhause, weil es unbewohnbar wird. Bei uns ist die Feuerwehr jetzt schon an ihrer Grenze bei Überschwemmungen. Das ist, was zunehmen wird. Das ist, wofür wir eine Lösung brauchen. Und da gibt es nur eine, die heißt, klimaneutral zu werden, und das schnell. Beim Strom sind wir da gut unterwegs. Hier an dem Pult standen Leute, die meinten, erneuerbare Sonne, Wind, das könnten nur ein paar Prozent von unserem Strom klimaneutral machen. Wir sind jetzt bei über 60%. Wir müssen die 100 schaffen. Das wollen wir bis 2035. Da gibt es einen klaren Weg. Im Verkehr ist es schwierig, aber da wissen wir auch, wie es geht. Und dann gibt es noch Beispiele. Da haben wir heute keine Lösung, wie wir das klimaneutral hinkriegen. Das sind nicht viele Beispiele, aber Zement ist eins davon. Wenn wir Zement herstellen, dann verbrennen wir Calciumcarbonat, und da kommt immer CO2 raus. Was machen wir da jetzt? Es gibt Varianten. Wir haben auf der Erde natürliche Gegenden, die CO2 aufnehmen können. Wälder, Moore, da ist es gut, wenn die mehr werden, wenn wir die wieder aufforsten, verwässern. Das ist ganz wichtig. Wir können auch gucken, wie kommen wir mit weniger Rohstoffen zurecht. Auch das sollten wir tun. Aber was Zement angeht, wissen wir, dass wir davon viel brauchen. Zement grob ein Zehntel unserer globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das sind jedes Jahr ungefähr 4 Milliarden Tonnen. Das heißt, mit den anderen Maßnahmen kriegen wir das auch allein nicht weg. Und es gibt Stand heute eben auch andere Emissionen, die wir nicht wegkriegen. Und es gibt die Technik, mit der wir organisieren können, dieses CO2 am Schlot einzufangen, zu verpressen und im Boden zu speichern. Die Technik heißt CCS. Sie ist nicht perfekt, sie ist teuer, aber sie bringt uns weiter als ohne sie. Die Kunst wird sein, das CO2 zu speichern, zu verpressen und im Boden zu speichern, dass wir nicht vermeiden können, aber das CO2, was wir vermeiden können, in Zukunft zu vermeiden und darin besser zu werden. Denn es ist immer sauberer und mindestens mittelfristig günstiger, wenn CO2 erst gar nicht entsteht. Deswegen werden wir uns bei diesen Gesetzesverhandlungen dafür einsetzen, dass ganz klar ist, wir vermeiden CO2, wo wir es können. Und das hat immer Vorrang vor dem Speichern. Wir wollen CCS nur unvermeidbare Emissionen. Und Kohle zum Beispiel, Kohle verstromt zu verbrennen, das ist absolut vermeidbar. Das sehen wir, wenn uns in den nächsten Jahren der Kohleausstieg gelingt. Deswegen ist es schön, dass in dem Gesetzesentwurf das ganz explizit drinsteht. Wir wollen, dass das auch für Gaskraftwerke gilt, weil wir auch auf Gaskraftwerke mittelfristig verzichten können. Und fossile Energien haben im Zusammenhang mit CCS nichts zu suchen. Ich habe gesagt, wir wollen CCS nur für unvermeidbare Emissionen. Da bin ich der Meinung, müssen wir auch zügig sein. Denn CCS ist ein langfristiges Großprojekt. Unternehmen müssen wissen, ist das eine Perspektive für mich oder nicht. Unternehmen müssen planen können, technisch aufzurüsten. Das kostet Zeit, Geld, und deswegen müssen wir da schnell klar sein. Und das tun wir jetzt. Wir brauchen auch Lösungen für den CO2-Transport. Auch das baut sich nicht über Nacht. Das braucht Zeit. Deswegen ist Zeit hier ein kostbares Gut. Nichtsdestotrotz müssen wir gründlich sein. Weil wenn wir jetzt irgendwo CO2-Pipelines hinlegen, dann wollen die auch benutzt werden. Und das darf uns nicht passieren, dass wir Strukturen bauen, die dem Selbstzweck dienen und die es dann anreizen, CO2 zuzulassen, dass wir es irgendwo speichern können, um solche Geschichten rentabel zu machen. Das darf uns nicht passieren. Es bleibt bei dem Grundsatz, CO2 vermeiden, bevor wir es speichern. CCS wird nicht den Klimawandel stoppen, aber es kann ein Baustein sein, wie wir klimaneutral werden können, wenn wir es richtig machen. Und genau das ist unser Anspruch. Wir wollen es zügig, gründlich und richtig machen für den Klimawandel, für unsere Industrie und unsere Natur. Das ist was, was wir vorhaben. Haben Sie vielen Dank.
Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 11.900, 12.717, 12.084 und 12.965 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind damit am Schluss unserer heutigen